Dann müssen wir das jeden Doppelstunde ganz.
Ja. Na, aber es klingt schon recht schön, also es klingt schon runter. Gut, dann stürzen wir uns wieder in die Schöpfungsgeschichte. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit der Finsternis, die über der Tiefe der Erdenwelt waltet. Also Choshek war das, dieses Wort Choshek, dann in dem Satz Ve Choshek Alpenete Hom, das war dieser Satz, den wir das letzte Mal besprochen haben, in der zweiten Zeile der ganzen Geschichte. Choshek, also die Finsternis. Und da haben wir erkannt, dass es in dieser Finsternis sozusagen das Licht schon verborgen ruht. Ist der Atem drinnen, der Atemstrom, also wieder die Seelenkraft, im O die Sympathiekräfte, in dem Shin, Hojek, lebt etwas Strahlendes drinnen, was die Hebräer namentlich mit dem Feuerelement, aber auch mit dem strahlenden Licht in Verbindung gebracht haben. Aber das Ganze ist also noch innerhalb eines geschlossenen Bezirks, Choshek, die harte Kante sozusagen, symbolisiert da ein bisschen die Abschließung nach außen. Also es ist ein im Inneren gehaltenes Licht noch, das sich noch nicht offenbart. Und diese Finsternis waltet über der Tiefe. Die Tiefe Tehom, da haben wir erkannt, die Ähnlichkeit ein bisschen des Wortes, rein vom Klang her schon, Hom mit Homo, der Mensch im Lateinischen. Ja, genau, richtig. Kommt ja letztlich aus derselben Wurzel heraus, auch entspricht dann halt ein bisschen dem patriarchalischen Weltbild, dass als Mensch eh nur die Männer zählen.
Das T
gehört auch dazu, aber das symbolisiert in dem eigentlich den Einschlag des Geistes, könnte man sagen. Also T ist immer Einschlag des Geistes in die sinnliche Welt, könnte man sagen. Das ist das, was das T am stärksten ausdrückt. Wenn das Geistige so wie ein Blitz einschlägt in die sinnliche Welt, oder zumindest in das, aus dem die sinnliche Welt wird, müssen wir vorsichtiger sagen, weil wir haben von Anfang an gesagt, die ganze Schilderung der Genesis ist das, was die Elohim eigentlich seelisch erleben dabei. Also es wird auf der seelischen Ebene, aus der Ebene des seelischen Erlebens geschildert, nicht wirklich noch als äußeres Geschehen, sondern es wird immer als äußerlich sinnlich betrachten. Obwohl durchaus während dieses ganzen Schöpfungsprozesses natürlich schon Dinge in die sinnliche Sichtbarkeit kommen, aber geschildert wird es eben von der Innenseite, vom Innenerleben, könnte man sagen, der Elohim her. Wenn dann das nächste oder übernächste Mal sehen, wie überhaupt erst denn eine Scheidung zustande kommt zwischen innen und außen. Also einen Bewusstseinszustand, wo man innen und außen wirklich deutlich unterscheiden kann, gibt's jetzt. Dort, wo wir jetzt stehen, gibt's noch nicht, in Wahrheit. Für uns ist das so selbstverständlich. Wir erleben uns in uns drinnen und der Rest ist Außenwelt. Also das, was wir unser Gegenstandsbewusstsein nennen. Wir fühlen uns der Welt gegenübergestellt als etwas anderes. Dieses Bewusstsein gab es damals noch nicht, überhaupt noch nicht, auch nicht für die Elohim. Also das heißt, diese Trennung, diese völlige Trennung, die existiert noch nicht. Die wird aber dann angedeutet, schon im ersten Schöpfungstag etwas später. Auf das werden wir dann nächstes, übernächstes Mal zu sprechen kommen, wo das passiert, wo das herauskommt. Und das ist nichts weniger als die Entwicklung eines völlig neuen Bewusstseinszustandes, den es eben auch für die ganzen Hierarchien über dem Menschen noch nicht gab. Das ist nämlich die große Aufgabe jeder planetarischen Entwicklung. Weil wir haben ja davon gesprochen, dass sich unsere ganze Erdentwicklung vorbereitet durch frühere sogenannte planetarische Entwicklungsstufen. Da haben wir ja oft darüber gesprochen. Alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, dann kommt erst unsere Erde. Und auf jedem dieser planetarischen Entwicklungszustände wird ein neuer Bewusstseinszustand auch, entsteht ein neuer Bewusstseinszustand. Und erst während unserer Erdenentwicklung entsteht eben so ein Bewusstseinszustand, dass man zwischen innen und außen unterscheiden kann. Und sonst ist das alles eigentlich Teil einer Welt. Also da entsteht das erste Mal eine gewisse Trennung. Und die beginnt bei den Elohim während des Schöpfungsprozesses, dadurch steigen sie selber auf eine höhere Stufe auf und insbesondere gilt es dann auch für den Menschen. Also auch in dem Punkt sind wir ein Bild der Götter oder der Elohim, in dem wir diesen Bewusstseinszustand in uns aufnehmen und sogar in einer noch stärkeren Weise, könnte man gewisser Art sagen.
Also ich will das nicht blasphemisch sagen,
ja,
aber das Gottesbewusstsein kann dann kein Gegenstandsbewusstsein sein.
Richtig, ja. Richtig. Es ist eigentlich, also dieses Gegenstandsbewusstsein entsteht dort, wo einmal der ganze Schöpfungsprozess schon sehr, sehr weit gediehen sein muss, insgesamt. Und wenn wir Erdenentwicklung nehmen, ist das schon ein sehr weiter Zustand, vom alten Saturn über die alte Sonne, über den alten Mond. Und das ist sozusagen, man könnte auch sagen, der Tiefpunkt der Entwicklung. Tiefpunkt der Entwicklung insofern, dass die Schöpfung, also das, was als äußere Welt entsteht und was wir eigentlich jetzt auch erst als etwas Äußeres erleben können, das wird in gewissem Sinn deswegen zu etwas Äußerem, weil es erstmals etwas wird, was praktisch völlig vom Geistigen verlassen wird. Also aus der schöpferischen Quelle völlig sich abtrennt, völlig von dieser Quelle sich abtrennt. Das ist das erste Mal in der Entwicklung, dass das passiert, dass diese völlige Loslösung passiert. Also das heißt mit unserer Erdenentwicklung beginnt wirklich ein Zustand oder entsteht ein Zustand, wo zum Beispiel eine materielle Welt entsteht, die sich wirklich völlig vom Geistigen losgelöst hat. Die zwar die Spuren des Geistigen, das diese Welt geschaffen hat, noch sehr deutlich zeigt, wenn man sie zu sehen versteht, aber wo aktuell dieses Geistige nicht mehr darinnen wirkt. Also eine sozusagen von den Göttern, vom Geistigen verlassene Welt in gewisser Weise. Und erst in einer solchen Welt wird wirklich dieses Gegenstandsbewusstsein möglich. Bei den Elohim wird es dann eben wirklich einmal zunächst in der Form da sein, dass sie dieser bis zu einem gewissen Grad schon entgeistigten Schöpfung oder die das Geistige verliert, sich gegenüberstellen. Und bei uns verstärkt sich das nur insofern, als wir jetzt unsere Entwicklung mittendrin in dieser entgeistigten Welt machen und von dort aus auf das Geistige schauen oder auch nicht schauen. Das liegt halt dann in unserer Freiheit. Also bei den Elohim ist es sozusagen umgekehrt. Sie schauen aus dem Geistigen auf diese entgötterte Welt. Wir stehen aber mit unserem ganz winzigen Geistigen mitten in einer geistlosen Welt, könnte man sagen. Und von dort aus versuchen wir, wieder die Verbindung zum Geistigen zu finden. Also die Götter, die Elohim, schauen sozusagen von oben herunter aus dieser Welt, die sie losgelassen haben, die sie verlassen haben. Und wir sitzen mittendrin in der Welt und versuchen hinaufzuschauen zu ihnen.
Aber es gibt Menschen, für die ist auch schon höchste Lust, dieses Gegenstandsbewusstsein, dass er sich als Gegenstand selber beobachten sozusagen.
Ja, natürlich.
Ich meine, die sind mit denen schon zufrieden.
Ist richtig, ist richtig. Und zwar, das hat, wie soll ich sagen, als Übergangsphase hat es auch durchaus seine Berechtigung, weil dadurch erst entwickeln wir das Ich-Bewusstsein, das wir kennen. Indem wir uns wirklich einmal sozusagen völlig trennen, zunächst einmal wirklich gegenständlich trennen. Nur muss sich dieses Bewusstsein weiterentwickeln. Es wird sich also insofern weiterentwickeln, indem wir auch das, was wir heute zunächst als Innenleben spüren, was wir erfahren als Innenleben, wo wir sagen, das bin ich und draußen ist eben die Welt, der ich gegenüberstehe. Wir werden aber auch in unserem Inneren lernen, sich dem noch gegenüberzustellen, mit einem Teil unseres Wesens sozusagen. Und dann erkennen wir, dass da drin die ganze geistige Welt in Wahrheit lebt. Und dann können wir uns ihr auch in gewisser Weise gegenüberstellen. Das heißt, abtrennen von ihr.
Wem stellen wir uns entgegen? Uns selber?
Naja.
Oder unserem Gegenstandsbewusstsein?
Wir erkennen dadurch, dass eigentlich in unserem Seelenleben die ganze geistige Welt drinnen lebt. Und heute glauben wir, das sind alles wir. Was wir in uns erleben, das sind wir. Punkt. Das sind meine Gefühle, meine Gedanken, meine Willensimpulse, das bin alles ich. Wenn wir lernen, das, was wir wirklich sind, das heißt unser wirkliches Ich, abzutrennen von dem in unserem Seelenleben, was eigentlich nicht wir sind, dann beginnen wir zu erkennen, dass da sehr wohl auch andere geistige Wesenheiten in dem wirken, was wir als unser inneres Seelenleben spüren und von dem wir glauben, das sind nur wir. Dann erkennen wir, das sind Tote, die darinnen wirken, dann erkennen wir Engelwesenheiten oder Höheres. Also das heißt, wir müssen sozusagen lernen, auch hier zu objektivieren in einer gewissen Weise, uns dem gegenüberzustellen. Ja, richtig, ja. Ich meine, das bedeutet bis zu einem gewissen Grad, dass wir im seelisch-geistigen Erleben überhaupt auch so eine Art Pendelbewegung durchmachen müssen. Wir trennen uns von dem, dadurch können wir erkennen, aha, das bin ich. Und das ist was anderes. Wir müssen uns aber andererseits wieder verbinden, um nicht überhaupt die Verbindung zum Geistigen zu verlieren, weil das Geistige ist letztlich eines durch die Welt. Also das ist immer verbunden. Ja. Nur für unser Bewusstsein müssen wir sozusagen temporär eine gewisse Trennung herbeiführen und uns dann wieder verbinden.
Ja, sicher, weil diese Wesen da in uns, die wollen ja auch geliebt werden.
Richtig.
Ja, man kann einen
richtig
verhungern lassen.
Richtig, genau. Genau. Darum läuft es hinaus, dass das andere notwendige Ziel dieser Entwicklung ist, die Liebe zu entwickeln, die uns wieder verbindet. Und diese Liebe, aber wenn sie mit unserem Ich-Bewusstsein verbunden ist, gibt aber trotzdem immer zugleich auch die Möglichkeit, dass wir uns kurzzeitig loslösen können, gegenüber betrachten, sozusagen gegenüberstellen können. Und dann wieder aus Freiheit uns verbinden. Dann entsteht eigentlich erst die höchste Form der Liebe, sich aus Freiheit wieder mit dem zu verbinden. Nicht aus Zwang sozusagen heraus, aus Notwendigkeit, aus innerer Notwendigkeit. Wir könnten es auch verweigern, mit all den Folgen natürlich, die damit verbunden sind. Aber es steht immer in unserer Wahl sozusagen, die Verbindung zu suchen oder sie nicht zu suchen. Und wir müssen eigentlich beides können. Weil es ist zum Beispiel auch dann ganz problematisch für den Menschen, wenn er sich jetzt in einseitiger Übersteigerung des Liebesprinzips ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber in einem einseitigen Bedürfnis, sich mit dem insgesamt der Welt zu verbinden, sich zu verlieren. Das ist ein ganz großes Problem. Wir müssen, insbesondere gilt das dann nämlich auch bei der, wenn wir eine geistige Entwicklung durchmachen, also wenn wir wirklich so weit kommen, dass wir ganz bewusst im Geistigen erwachen, dann ist das Erste nämlich, was wir erleben, ist, dass wir uns völlig verlieren. Das letzte Mal habe ich das schon kurz angedeutet. Das Erste, was wir erleben, ist, ich verbinde mich mit all den geistigen Wesen, die um mich sind, erlebe eigentlich alles aus ihrer Perspektive heraus und ich bin plötzlich weg. Ich finde mich nicht mehr, ich löse mich auf. Es wurdelt plötzlich von allen möglichen geistigen Wesenheiten und in die muss ich mit innigstem Empfinden eintauchen, Das ist ja auch das Wesen dann des sogenannten Kamaloka-Erlebens, wo wir also ganz stark erleben, auch was wir den anderen angetan haben. Wir erleben dann die Schmerzen, die wir ihnen erzeugt haben, die seelischen Schmerzen, die wir ihnen erzeugt haben. Also so unmittelbar, dass wir uns eben nicht in irgendeiner Weise abtrennen können davon, sondern wir tauchen also vollkommen ein, aber wir verlieren uns zunächst, oder die Gefahr ist zumindest sehr groß. Und da müssen wir lernen, also eben ganz stark auch diese Fähigkeit zu haben, sich zurückzuziehen, sich abzutrennen vom Rest der geistigen Welt. Und in diesem Pendelschlag zwischen Abtrennen, völligem Abtrennen und völliger Hingabe, zwischen diesen beiden Polen muss es in Wahrheit hin und her gehen. Das muss sich in gewisser Weise rhythmisch abwechseln in einem lebendigen Prozess. Dann erfüllen wir unsere Erdenaufgabe, dann sozusagen erreichen wir im vollen Sinne das Erdenziel. Wenn wir diese beiden Dinge erreichen können, dann erreichen wir einerseits die vollkommene Freiheit gegenüber der geistigen Welt und trotzdem die Fähigkeit auch der vollkommenen Verbindung mit der geistigen Welt, aber aus eigenem freien Entschluss heraus. Und das ist in gewissem Sinne etwas Höheres, als wenn man zwangsläufig verbunden ist und sie gar nicht loslösen kann. Und der Mensch ist eben in gewissem Sinn das erste Wesen überhaupt in der Entwicklung, soweit wir sie eben überhaupt überschauen können, dass dieser vollkommenen Loslösung fähig ist oder zumindest veranlagt ist dazu, diese Fähigkeit zu erwerben. Wir haben sie noch sehr unvollkommen in Wahrheit ausgebildet, aber oder sehr einseitig und sehr verzerrt oft. Weil wenn wir das zum Beispiel als so latenten Dauerzustand in uns tragen, dann entsteht der ärgste Egoismus. Dann schnüren wir uns vom Geistigen ab und das, was daraus resultiert, ist nur, dass wir sozusagen eine abgetrennte, in sich geschlossene Seelenwelt für uns bilden, die aber eigentlich in Wahrheit vom Geistigen nicht mehr befruchtet wird. Weil wir haben oft davon gesprochen, das Ich ist das Tor in die geistige Welt. Also wenn wir aus dem Ich heraus tätig werden wollen, dann müssen wir immer das Tor zur geistigen Welt öffnen. Also die Verbindung suchen wiederum. Wenn ich das vollkommen zumache, dann habe ich zwar eine Seelenwelt, die in sich abgeschlossen ist, abgetrennt vom Rest der seelischen Welt, aber es kommt nichts Neues, Schöpferisches aus dem Geistigen mehr herein. Ich kann nichts mehr hereinholen. Weil auch wenn ich schöpferisch tätig bin, hole ich das aus dem insgesamt der geistigen Welt heraus, aber eben auf ganz besondere Weise, indem ich es durch mein Ich hindurchführe, durch dieses ganz einzigartige Tor des Ichs hindurch hole. Dadurch wird es was ganz Besonderes. Und wenn es ein anderer Mensch durch sein Ich hereinholt und auch aus derselben großen, ganzen geistigen Welt schöpft, wird es trotzdem wieder was anderes. Also so sind wir als Menschen eigentlich alle im Geistigen in Wahrheit verbunden, aber wir haben jeder ein anderes Tor, durch den wir hineingehen und durch das wir etwas herausholen aus der geistigen Welt. Nur wenn wir das Tor zunageln, dann verlieren wir letztlich den Zugang zum Geistigen. Und das passiert beim Egoismus sehr stark. Also beim Egoismus entsteht dann nichts anderes, als dass im Astralischen, also im Seelischen, im Grunde ein Art abgegrenzter Bezirk entsteht, der mit der restlichen seelischen Außenwelt nichts zu tun haben will. Und mit dem Geistigen eben schon gar nicht. Das müssen wir immer unterscheiden, das Seelische und das Geistige. Das Geistige ist erst das eigentlich Schöpferische. Das Seelische ist bereits etwas Geschaffenes, aber nichts Materielles natürlich, sondern im Seelischen sind drinnen zum Beispiel die Sinnesqualitäten als ein Beispiel. Also vieles von dem, was wir als Empfindungen erleben, hat seine Realität in der Seelenwelt. Also hat eine eigene seelische Substanz sozusagen. Aber das ist etwas Geschaffenes bereits. Das ist nicht etwas, was ich selber schaffen könnte. Um es zu erschaffen, muss was aus dem Geistigen hereinwirken. Also
da gerade Menschen auch mit so einem, reichen Sinneswahrnehmungen, da ist, glaube ich, die Versuchung auch groß, dann immer um sich selbst
zu reisen. Ja.
Das ist schon was Schönes.
Natürlich, dass ich so natürlich, kann. Natürlich, natürlich, ja, natürlich. Also gerade wenn man so ein aber doch reichen Seelenbezirk sich abgegrenzt hat, dann sagt man, das genügt mir eigentlich, das ist wunderschön und in dem lebe ich und bade ich mich und mehr will ich gar nicht. Aber damit hört im Grunde die Entwicklung auf. Damit gebe ich auch die Entwicklung meines Ichs auf in Wahrheit und bleib bei dem stehen. Und natürlich, das kann sehr lustvoll sein, weil Lust und Unlust sind ja auch so sehr starke Kräfte im Seelischen. Also die ja letztlich aus dem Seelischen kommen, dann teilweise natürlich auch mit Hilfe des Körperlichen in eine Wirksamkeit gesetzt werden, aber letztlich sind sie von der eigentlichen Substanz her Seelisches. Und in dem sich zu baden, ist sehr schön. Das hat dann sehr stark etwas mit dem Luziferischen zu tun, weil das Luziferische will eigentlich auch, die luziferischen Geister wollen eigentlich auch so eine eigene Seelenwelt schaffen, die sich halt die Zuckerln rausholt, sag ich mal, aus den Seelenkräften, also die schönen Seiten. Das heißt, die ist durchaus kann eine sehr angenehme Welt sein, diese luziferische Welt, aber sie ist eigentlich nicht mehr entwicklungsfähig, weil sie sich vom wirklich Geistigen absondert. Und wenn wir das als einzelner Mensch machen, uns diesen Bezirk absondern, dann freut sich Luzifer ungemein, weil das kassiert er eigentlich dann so gleich ein in sein Reich, in Wahrheit. Das gehört dann dazu. Und kam dann sehr leicht, also und das kann das Lustgefühl bei den Menschen, die sich darin abschließen, noch sehr bereichern, weil dann vom Luziferischen umgekehrt natürlich auch Kräfte da hineinfließen, der unterstützt uns schon, macht uns das noch angenehmer und es kommen noch raffiniertere Genüsse sozusagen und Erlebnisse und weiß Gott was. Also das könnte einem fast den Eindruck des Schöpferischen entwickeln, weil doch das wächst eigentlich. Aber es wächst nur aus dem Reservoir des Luziferischen heraus. Und das ist die große Gefahr, dass wir also dort hängen bleiben. Damit würden wir uns aber völlig abschneiden von der künftigen Entwicklung. Und im Endeffekt geben wir dadurch unser Ich auf, weil das Ich besteht eben darin, das Tor zu öffnen in die geistige Welt und da was hereinzuholen und dadurch schöpferisch Neues in die Welt hineinzubringen. Dadurch bringen wir erstens einmal die Welt weiter und zugleich wird unser Ich stärker. Das ist also wechselseitig. Wir bereichern die Welt und wir erhöhen unsere Kräfte. Und zum Beispiel gerade für unsere Erdenentwicklung, wir sind ja schon in der zweiten Hälfte der Erdenentwicklung, also was jetzt noch an geistigen Kräften hereinkommen kann, um die Welt weiterzuentwickeln, bis zu einem gewissen Grad, kommt durch das menschliche Ich in Wahrheit herein. Weil die Götter, die Elohim, haben sich zurückgezogen. Sie haben diese Welt verlassen. Sie haben sie zurückgelassen. Dadurch haben sie selber ihr Gegenstandsbewusstsein entwickelt, indem sie sie zurückgelassen haben. Und damit aber die Welt nicht gleich völlig verfällt, weil in Wahrheit würde sie sehr schnell zerfallen, wenn gar nichts Geistiges mehr hineinwirken würde. Nur die Götter selber tun es nicht mehr, aber sie haben das Tor des menschlichen Ichs. Durch das kann Geistiges noch in diese Erdenwelt hereinwirken. Aber jetzt liegt es an uns, wie weit wir das Tor öffnen oder nicht öffnen. Das wird sehr entscheidend sein für die Zukunft, ob wir genügend Geistiges hereinlassen, um die Welt zumindest so lange entwicklungsfähig zu halten, solange wir sie als Menschheit für unsere Entwicklung brauchen noch. Irgendwann einmal muss sie verschwinden auch aus dem Kosmos, weil alles, was äußere Schöpfung ist, muss sie irgendwann einmal wieder ins Geistige zurückziehen. Irgendwann einmal hat es seine Aufgabe als, sage ich mal, Werkzeug der Entwicklung erfüllt und dann ist es Zeit, dieses Werkzeug abzulegen und mit einem neuen, besseren Werkzeug weiterzutun, das dann der Entwicklung besser angepasst ist. So wie wir eben durch verschiedene Erdenleben gehen und froh sein müssen, dass irgendwann einmal der Moment des Todes kommt, wo wir dieses Werkzeug, das uns treu gedient hat, aber nicht bis in alle Zukunft dienen kann, weil es dazu einfach zu einseitig ist, dass wir es ablegen können und einige Zeit später uns ein neues, geeigneteres schaffen sozusagen. Und dasselbe gilt auch eben ja für unseren Seelenleib, also für das Astralische namentlich. Auch den legen wir zum größten Teil ja relativ bald nach dem Tod, also während der Kamaloka-Zeit, ab. Das heißt, das Bild, das da auch die Anthroposophie zeichnet, ist ja sehr differenziert. Das, weil oft sagt man so, naja, gut, also glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele? Also ist die menschliche Seele unsterblich oder nicht? So einfach ist das Bild gar nicht. Weil vom Seelischen ist sehr vieles sehr wohl vergänglich und geht einfach in der allgemeinen Seelenwelt auf, zerstreut sich wieder. Also nur das, was wirklich absolut vom Ich ergriffen ist und zu was Eigenem geschaffen wurde, das können wir mitnehmen. Das ist der eigentliche Kern, den wir mitnehmen. Und das ist noch ein relativ kleiner in Wahrheit. Also man darf sich durchaus nicht denken, dass so einfach jetzt nach dem Tod, naja, leben wir so seelisch in uns genauso weiter wie da und fühlen uns im Grund genauso. Das ist nicht der Fall. Also das ist trotzdem eine sehr dramatische Veränderung, also es ist ein sehr großer Einschnitt. Ich meine, das ist eben das, was wir als den Tod bezeichnen, diesen ganz großen Einschnitt, der immer ganz große Änderung auch im seelischen Erleben bringt. Was die anderen über uns stehenden Hierarchien eben nicht durchmachen, die machen nicht so eine starke Änderung durch, da ändern sich die Dinge kontinuierlicher, und ohne dieses starken Bruchs drinnen. Der Christus war dann der Erste eigentlich und gleich vom Allerhöchsten herunterkommen, der auch mit den Menschen das durchgemacht hat in gewisser Weise. Der durch diesen radikalen Zustandswandel sozusagen durchgegangen ist.
Verwandlung, ja.
Ja.
Wir haben es, glaube ich, gar nicht so herausgehoben, aber dieses Zusammengehen dieser beiden Wesenheiten zum Christus,
ja.
Das ist ja eigentlich die Verwandlung.
Ja. Ja.
Und, so ist meine Fantasie, dass jeder Mensch, wenn er Glück hat, einmal im Leben auch so eine Verwandlung erleben kann.
Mhm. Ja, sicher. Ja, richtig. Und die sozusagen auch bewusst erleben kann. Wir sind alle an sich also auf dem Weg dazu in gewissem Sinne. Aber es bedarf also einer starken Entwicklung des Bewusstseins, das auch miterleben zu können, bewusst miterleben zu können. Und das hängt unter anderem eben auch mit unserem irdischen Gegenstandsbewusstsein zusammen. Weil wir dürfen uns bei diesem Erlebnis trotzdem nicht verlieren. Sonst ist es zwar irgendwie da, aber dann wissen wir plötzlich nichts mehr von uns. Und dann, wenn das sozusagen vorbei ist oder was, haben wir es wieder vergessen. Weil alles das, dem wir uns nicht klar gegenüberstellen können, das bleibt uns in gewisser Weise auch nicht. Das verschwindet wieder, das haben wir nur in so einer Art traumartigen Erleben und das verweht wie die Träume in der Nacht, nicht wahr?
Das kann sich ja dann auch die Unterscheidung nicht mehr da sein, bin ich jetzt der oder bin ich der?
Ja. Richtig. Das Kunststück unseres irdischen Bewusstseins ist also eben wirklich diese beiden Pole verbinden zu können, also im Pendelschlag eben verbinden zu können. Einerseits ganz klar die Trennung zu haben und andererseits die vollkommene Verbindung auch zu finden. Und beides gemeinsam zu sein, das ist fast ein Widerspruch sozusagen.
Ja, normale Paradox.
Ja. Also wir als Menschen sind also da wirklich in einer sehr extremen Situation, extremer als die Hierarchien über uns. Und das hängt auch wieder damit zusammen, mit dem, was wir auch oft besprochen haben, dass wir also diese ganz hoch in die geistige Welt aufsteigen, aber auch ganz tief heruntersteigen in die geistloseste Welt, die es gibt. Dass wir diesen ganz großen Pendelschlag auch dadurch machen, zwischen diesen beiden Polen. Das bei den anderen Hierarchien ist das nicht der Fall. Die pendeln nur viel weniger. Die steigen ein bisschen auf und ein bisschen herunter Und die höheren Hierarchien sind sowieso sehr weit oben, aber die steigen dafür nicht sehr tief herunter, sondern die geben die Aufgabe weiter an die unter ihnen Stehenden. Und wir machen aber praktisch das ganze Spektrum durch. Und das ermöglicht uns dann letztlich dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und in gewisser Weise wird es aber eben vorbereitet durch die Elohim. Darum heißt es nicht umsonst, wir sind nach ihrem Bilde geschaffen. Also das bezieht sich ja ganz besonders auf die Elohim. Also so der allgemeine Satz, nach dem Bild Gottes geschaffen, ist nur zu undifferenziert, sondern nach dem Bilde der Elohim sind wir geschaffen.
Da wird in dem Text wahrscheinlich auch irgendwo dieses Gegenstandsbewusstsein.
Ja, das kommt noch jetzt, das kommt jetzt dann noch sehr deutlich heraus, dann während des ersten Schöpfungstages. Wir werden eben beim nächsten oder übernächsten Vortrag darauf zu sprechen kommen. Da wird das angedeutet. Das ist sozusagen wirklich ein welthistorisches Ereignis, dass dieses Gegenstandsbewusstsein aufleuchtet. Zunächst einmal für die Elohim. Und später dann eben auch beim Menschen. Also jetzt haben wir zunächst einmal eine Welt, also diese Erdenwelt vor uns, über der Finsternis herrscht. In dieser Finsternis ist aber potenziell, könnte man sagen, das Licht schon vorhanden als Kraft, aber es offenbart sich noch nicht. Und darunter haben wir das, was die Tiefe genannt wird, Tehom, was eigentlich die Grundlage des Homo, des Menschen bildet, eine Welt, die bereit ist, das Seelisch-Geistige in sich aufzunehmen, so könnte man es sagen. Das Wort ist sehr interessant, im T haben wir gesagt, ist der Einschlag des Geistigen, also von dem Tehom. Im H hat immer mit dem Atem zu tun, der Atem als Bild des seelischen Erlebens. Das Ganze getragen von Sympathiekräften im O. O ist immer der Laut der Sympathie, des Umarmens. Und im M ist so das etwas sich einverleiben, also etwas hineinnehmen, etwas genussvoll hineinnehmen, wenn man so will, also etwas lustvoll in sich hineinnehmen. Also es wird damit ausgedrückt, eigentlich dieses lustvolle Aufnehmen des seelisch-geistigen in das Materielle, wenn man will, auf der Basis. Weil in das Menschliche kann man erst sehr vage sagen. Ich meine, aus dem wird der Mensch gebildet, aus dem wird die menschliche Gestalt dann letztlich auch gebildet. Aber jetzt ist es sozusagen noch so eine Art Einheitsmasse oder wie immer. Es ist in Wahrheit, da wir ja aus dem seelischen Erleben sprechen, ist es ein bestimmter Bezirk im Seelischen, der jetzt aus der Seelenwelt bestimmte Kräfte in sich hereinnimmt, sich bereichert dadurch oder bereichert wird dadurch. Also es ist ein besonderer, könnte man sagen, abgesonderter seelischer Bezirk. Da sind sogar in gewissem Sinne sehr niedere seelische Kräfte dort drinnen. Aber nieder jetzt noch nicht im negativen oder bösen Sinne, sondern es sind halt Kräfte, in denen zum Beispiel also noch nicht das drinnen wirkt, was man Seelenlicht nennen könnte. Aber es sind gewisse Seelenwärmekräfte drinnen, es sind also gewisse dunkle Kräfte, dunkle seelische Kräfte drinnen, aber nicht böse. Weil die Widersacher haben da noch nicht eingegriffen, sondern man könnte sagen, also aus dem insgesamt der Seelenwelt sind dort halt dunklere Kräfte herausgenommen worden. Die haben einen besonderen Bezirk gebildet.
Verfestigende,
genau. Es sind nämlich genau die seelischen Kräfte und darum sind sie auch positiv. Danke, weil das ist genau der Punkt. Das sind nämlich genau die Seelenkräfte, die auch notwendig sind, damit überhaupt zum Beispiel das Körperliche gebildet werden kann und existieren kann. Ohne diese Kräfte die zwar, wenn man will, einen gewissen egoistischen Charakter haben, weil sie abtrennend sind. Aber das ist notwendig, damit sich ein Leibesgefäß bilden kann, weil das ist halt notwendig, abgetrennt bis zu einem gewissen Grad, weil sonst hätte man so in irgendein Einheitsmeer alle miteinander schwimmen. Und dann würde man unser Ich überhaupt nicht finden können. Also es sind Kräfte der Absonderung drinnen, aber die sind notwendige Kräfte, und in dem Sinn eigentlich positive Kräfte. Negativ werden sie also, wenn sie sich dann so weit abschließen, dass sie überhaupt nichts anderes mehr aufnehmen wollen. Dann werden sie negativ, dann entsteht der Egoismus. Dann wird es problematisch. Aber ohne diese Kräfte wäre also die Bildung des Leibes nicht möglich gewesen. Aber es sind dunkle Kräfte, könnte man sagen. Dunkle Kräfte, also absondernde Kräfte. Und darüber ist also mit dem Choshek, mit der Finsternis, sind Kräfte, die zumindest potenziell das Licht schon in sich tragen. Das sind also die etwas feineren Seelenkräfte, könnte man sagen. Also wir haben sozusagen so eine gewisse Schichtung jetzt im Seelischen. Also es sind ganz feine Unterschiede. Man sieht also, wie präzise die Genesis da eigentlich schildert. Also ein ganz differenziertes Bild in Wahrheit. Sie zeigt einfach, wie sich beginnt, die Seelenwelt zu gliedern. Und wie im Kern der Erde sozusagen einmal etwas entsteht mit den dunkelsten Kräften, die aber notwendig sind, um vorzubereiten das Leibesgefäß des Menschen letztlich. Dazu sind diese dunklen Kräfte absolut notwendig. Und darüber eine nächste Schicht von etwas feineren Kräften, die aber immer noch nicht dieses Seelenlicht verströmen können, aber es potenziell irgendwie in sich tragen schon. Aber es noch nicht offenbaren, es noch so ein bisschen zurückhalten. Also das drückt dieser Satz aus, den wir das letzte Mal besprochen haben, Vekoshek alpenete hom, und Finsternis über der Tiefe. Und damit stehen wir vor dem nächsten Schritt der Entwicklung, nämlich zu schauen, was wirkt da jetzt namentlich in dieser Finsternis drinnen. Also es heißt jetzt weiter in der Genesis, also Vechoshek alpenete hom, Veruach Elohim merachefet alpene hamahim. Das ist unter Punkt 2 die zweite Zeile davon. Also das ist also so in Wahrheit eine lange Zeile, riesig lange, die da über zwei geht. Veruach Elohim merachefet alpene hamahim. Hamahim über den Wassern. Das ist eigentlich ein, bezeichnet mehr oder minder dasselbe oder was Verwandtes mit dem, was wir vorher mit Tehom besprochen haben, als die Tiefe. Das ist also das, was unten ist. Das ist das Hamayim. Da ist auch wieder das M sehr stark drinnen. Das eigentlich deutet ein bisschen auf die stoffliche Welt, auf die materielle Welt. Im Hebräischen ist das Mem, ich glaube, ich habe es letztes Mal kurz erwähnt, eine der drei sogenannten Mütter. Also die, namentlich die Kabbalisten, unterscheiden bei den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets drei Mütter. Sieben Doppelte, wie es so schön heißt, und 12 Einfache, gibt insgesamt 22. Die sieben stehen für die Planetenwelt mehr oder minder, die 12 für die Tierkreiswelt und die drei Mütter, die, naja, die sind in Wahrheit, hängen die zusammen mit den planetarischen Entwicklungen, die der Erde vorangegangen sind. Für den alten Saturn, alte Sonne, alten Mond. Aber während der Erdenentwicklung wirkt das, was mit dem M verbunden ist, das ist die eigentlich materielle Welt. Das ist also sozusagen das, was am stärksten verdichtet ist. Das ist, könnte man sagen, das Materielle, das in dichtester Form zunächst mit der alten Mondenwelt herübergekommen ist. Das heißt, das ist ein ein fließendes, ein flüssiges, etwas, was bis zum Wasserelement verdichtet ist, ein strömendes. Weil das feste, kristalline Erdelement, das entsteht erst während unserer Erdentwicklung. Das gab es auch früher nicht. Also, das ist mit dem Mem unter anderem gemeint. Und das ist sehr stark in dem Hamayim drinnen. Das sind zwei M drinnen. Mit den Wassern. Das Interessante ist nur, dass ganz am Anfang, wenn man es anschaut, die erste Zeile, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Da ist praktisch dasselbe Wortteil drinnen und da ist es plötzlich der Himmel. Also über das müssen wir uns auch noch einmal den Gedanken machen, wie kommt denn das? Und es wird sehr stark bekräftigt später in der Genesis, weil ja dann gesprochen wird davon, dass die Elohim scheiden zwischen den Wassern unten und den Wassern oben. Also, sind das die Wolken oben oder wie ist das? Also da stecken noch einige Rätsel dahinter. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Erdenwelt, eine Erdentiefe, also über der Finsternis herrscht. Und da heißt es eben jetzt, Veruach Elohim Merachefet Alpene Hamayim. Was meistens so übersetzt wird, und der Geist der Elohim oder der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Oder wie Rudolf Steiner dann öfters auch übersetzt, über den Stoffesmassen. Also der Geist der Elohim schwebt über den Stoffesmassen. Wobei, wieder zur Erinnerung, alles noch als seelisches Bild. Also er schwebt über dem, was seelisch die Voraussetzung dafür bildet, dass sich die Stoffesmassen auch äußerlich bilden können. Weil hinter allem Äußeren letztlich bildend etwas seelisch-geistiges steht oder gestanden ist, zumindest in der Vergangenheit. Nicht wahr? Wenn wir heute gesagt haben, die Welt ist sehr stark entgeistigt bereits, dann heißt das, dass das teilweise nicht mehr darinnen wirkt, aber in der Vergangenheit auf jeden Fall notwendig war, um es zu bilden. Auch wenn es heute vielleicht nicht mehr darinnen ist, aber in der Vergangenheit war es darinnen und musste darinnen wirken, damit es überhaupt entstehen konnte. Naja, dieser Geist der Elohim, Ruach Elohim, ist ja nicht zu Unrecht oft in Beziehung gesetzt worden, auch von Theologen und nicht nur von Anthroposophen. Also von den Lauten her ist es sehr, sehr verwandt, einerseits mit dem Rauch, andererseits sogar mit dem Geruch, weil etwas wird ruchbar. Also mit diesen beiden Worten, die auch wieder nicht ohne Grund miteinander verwandt sind, weil alles, was sozusagen Rauch wird, was sich in die Lüfte verteilt, kann auch ruchbar werden. Also das kann ich auch riechen. Das ist halt das sinnliche Bild also dafür. Also was hat es mit diesem Rauch der Elohim auf sich? Hat es da noch kein Rauchverbot gegeben oder wie ist das? In der EU hätten es keine Chance mehr heute. Aber also da haben sie kräftig geraucht damals. Naja, es wird übersetzt zum Beispiel dann in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird es übersetzt mit Pneuma, also mit dem Atem eigentlich, mit der Atem der Elohim schwebte über den Wassern. Und Pneuma ist aber immer auch verstanden worden von den Griechen so, dass das der Träger des Geistigen ist. Und zwar dezidiert des Geistigen, nicht nur des Seelischen, sondern des Geistigen, also das heißt des Schöpferischen. Weil die Griechen haben sehr deutlich unterschieden Pneuma und Psyche, das sind zwei verschiedene Dinge. Psyche hat mit dem Seelischen zu tun, Pneuma hat mit dem Geistigen, mit dem eigentlich Schöpferischen zu tun. Dass das überhaupt so stark durcheinander schwimmt, ist ja erst so während des Mittelalters langsam heraufgekommen überhaupt. Dass man nicht mehr so genau unterschieden hat zwischen dem Seelischen und dem Geistigen. Vor allem bei Menschen nicht. Rudolf Steiner hat das ja öfters auch erwähnt, dass das zurückzuführen ist letztlich auf den Konzilsbeschluss von Konstantinopel 869. Da wurde das einmal festgeschrieben, indem er gesagt hat, also der Mensch hat zwar eine Seele, aber er hat, die einige geistige Eigenschaften hat, aber er hat nicht das Geistige. Und das wollte man deswegen festschreiben, um damit sozusagen die unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Gott festzuhalten. Gott als Einziger ist das geistig-schöpferische und der Mensch ist davon aber wesenhaft verschieden. Das heißt, dadurch wollte man verhindern, dass sich der Mensch jemals anmaßen kann, also wie Gott zu sein. Das, ein paar Eigenschaften hat er, die kann man ihm nicht absprechen, wäre ein bisschen künstlerisch oder so, kann er tätig sein, da ist er auch schöpferisch, aber das ist halt ein paar geistige Eigenschaften hat sein seelisches. Und später wurde das dann aber immer mehr vergessen und dann sprach man, na, der Mensch besteht aus Seele und Geist, aus Seele und Leib. Das Geistige hat man niemand besonders davon unterschieden. Und damit ist man natürlich auch bezüglich der ganzen Seelenlehre ins Schwimmen kommen in Wahrheit, weil die Seele ist völlig unverständlich, wenn sie nicht mit beidem in Verbindung steht, mit dem Leiblichen einerseits und mit dem Geistigen auf der anderen Seite. Also wenn es sozusagen beim Seelischen schon aufhört, na dann läuft es nämlich genau dorthin in die Welt, wo der Egoismus entsteht. Ein Seelisches, das sich in sich abschließt und die Verbindung zum Geistigen verliert. In Wahrheit bedeutet also der Konzilsbeschluss, wir machen die egoistischen Menschen, die jeder für sich bestehen, genau. Also in Wahrheit läuft es in die Richtung, das ist so fatal läuft es manchmal. Das ist natürlich nicht immer den Leuten bewusst, die solche Beschlüsse dann treffen, aber da wirken natürlich sehr stark auch Widersachermächte drin. Also gerade in der Geschichte der Dogmatik findet man sehr viele Widersacher-Einflüsse auch drinnen. Das ist also ein gewisses Problem drinnen. Also da die richtigen geistigen Impulse zu unterscheiden von den Widersacher-Impulsen.
Das ist zwar kein Dogma, dass das rein geistig ist.
Ja, ich meine, dann wird es auch des Dogmas nicht mehr bedürfen. Nein, es ist richtig, ja. Aber eben gerade diese Dogmen, die im Zuge der Kirchengeschichte entstanden sind, sind teilweise also wirklich auf Widersacher-Einflüsse zurückzuführen. Also da manches auch nicht, wo man halt nur versucht hat, einfach wirklich geistige Grundprinzipien möglichst exakt zu formulieren. Also man kann nicht die ganze Dogmatik sagen, alles schlecht. Manche Wahrheiten sind drinnen, man dürfte sie nur nicht als Dogma nehmen, sondern nur als Hilfe zum Verständnis, dann wär's was Besseres. Aber je mehr das als Dogmatik festgeschrieben wurde, desto problematischer wird's. Ich meine, es stand natürlich wie immer die Sorge dahinter auch, naja, wenn jeder das selbstständig interpretiert, na, was wird da für Ballerwatsch rauskommen? Die Leute verstehen es nicht. Man hat immer mehr natürlich auch gemerkt, die Leute haben selber keinen unmittelbaren Kontakt mit dem Geistigen mehr. Sie glauben zwar dran, aber sie wissen nichts davon. Also sie glauben die Überlieferung, aber wie soll ich sie jetzt verstehen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Bibel lese, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich sie verstehe. Also das heißt, ich glaube an die Bibel, ja, fest. Aber was soll ich eigentlich glauben? Ich verstehe es nicht. Das ist das große Problem, das herausgekommen ist, nämlich gerade besonders zu der Zeit, wo immer mehr der Verstand erwacht ist. Früher hat man es einfach emotional, gefühlsmäßig über die Gemütsseele aufgenommen, diese Dinge, und hat gar nicht viel nachgedacht darüber. Man hat empfunden, das spricht zu meinem Herzen und erfüllt mich mit einer besonderen Kraft. Aus. Punkt. In dem Moment, wo ich begonnen habe, zu versuchen, es zu verstehen, ist man immer mehr drauf gekommen, eigentlich verstehe ich es nicht. Oder der eine versteht so und der andere versteht so und der dritte noch ganz anders. Und dann hat man immer mehr versucht, eine Ordnung reinzubringen. Ich meine, die Verstandesseele ist halt in der griechisch-lateinischen Zeit erwacht, langsam. musste auch erwachen, sollte erwachen, aber sie hat mit sich gebracht, dass wir die unmittelbare Verbindung zum Geistigen auch wirklich verloren haben. Und jetzt wie Blinde darüber rätseln, wie könnten denn die Farben aussehen, was wäre denn das? Weil so reden wir eigentlich seit der Zeit der Verstandesseele im Grunde über das Geistige. Wir reden wie Blinde über etwas, das wir noch nie gesehen haben, bewusst. Ja. Ich meine, in gewisser Weise ist auch das Christentum errechnet mit der Tatsache bis zu einem gewissen Grad. Der Christus selber rechnet damit. Dem Thomas sagt er ja auch nicht, weil der Thomas ist der, der dann also den Auferstandenen auch extra noch berühren will, um es wirklich zu glauben, dass er auferstanden, leiblich auferstanden ist. Er sagt, das kann eine Vision sein oder sonst was. Ich glaub's nicht, wenn ich es nicht auch berühren kann, wenn ich nicht auch meine Finger sozusagen in die Wunden legen kann, dann erst will ich es glauben. Und da sagt ja dann der Christus daraufhin, selig, die nicht sehen und dennoch glauben. Und das ist genauso für die Zeit gerechnet, wo eben diese geistige Verdunkelung bei den Menschen da ist. Und die geistige Verdunkelung, naja, ganz aufgehoben ist ja bei den meisten noch nicht. Weil es ist zumindest in der Weltentwicklung ist das finstere Zeitalter, das sogenannte Kali Yuga, ist abgelaufen mit Beginn des 20. Jahrhunderts.
Noch 10 Jahre.
Bitte? Ist schon 110 Jahre her, ja, also. Und so allgemein strahlt noch nichts, aber zumindest ist seitdem wieder eine gewisse Möglichkeit da, dass auch also eine Wahrnehmung des Geistigen durch natürliche Entwicklung beginnt. Wieder. Die Frage ist nur, was man damit anfangen kann. Nicht wahr? Auch während des finsteren Zeitalters konnten Eingeweihte, die sich entsprechend lang vorbereitet haben und eine geistige Schulung durchgemacht haben, konnten ins Geistige schauen. Bis auf eine ganz kurze Periode, wie das Josef Steiner schildert, so um 1250 herum. Da war es also so, dass für einige Jahre es so war, dass selbst die höchsten Eingeweihten nicht hinaufschauen konnten. Das ist eine ganz kurze Periode. Aber ansonsten Menschen, die eine genügend starke geistige Entwicklung hatten, konnten trotzdem auch im finsteren Zeitalter hineinschauen. Aber als eine natürliche Fähigkeit war es praktisch verloren. Und jetzt, mit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit Ende des finsteren Zeitalters, mit Ende des Kali-Yugas, hat ein Zeitalter begonnen, wo nach und nach immer mehr Menschen einfach durch die natürliche Entwicklung wieder einen Einblick ins Geistige bekommen werden. Das heißt natürlich aber eben noch lange nicht, dass sie auch das verstehen werden, was sie sehen und erkennen. Erkennen ist eben dann falsch, aber was sie erleben. Weil dazu gehört dann noch eine wesentlich höhere Fähigkeit. Nicht? Was sehend werden im Geistigen heißt Imaginationen erleben, also bildhafte Eindrücke von der geistigen Welt zu erleben. Aber das heißt noch lange nicht, dass Inspiration dabei ist, also Verständnis, was ist denn das überhaupt? Aber grundsätzlich musste das Christentum einmal rechnen, dass es mitten hineinkommt in eine Phase, wo bei den meisten Menschen kein Einblick vorhanden ist in die geistige Welt. Also daher selig, die da glauben, auch wenn sie nicht sehen. Das musste gesagt werden. Das hat eigentlich Gültigkeit so richtig bis zum Ende des Kali-Yuga. Jetzt sind wir bereits in einer anderen Phase. Jetzt wird es wichtiger, den, wie soll ich sagen, blinden Glauben zu ersetzen durch ein Sehendwerden. Der Glaube kann ein Werkzeug sein, um sehend zu werden, aber dann darf er nicht also im Blinden gehalten werden. Nur halt eben die ganze Kirchendogmatik ist entstanden in einem Zeitalter im Wesentlichen der Blinden. Bei denen aber der Verstand bereits so weit erwacht war, dass gesagt haben, ja die Bibel, ja wie muss ich sie denn eigentlich verstehen? Sie hatten auch nämlich dieses, wie soll ich sagen, naive, gefühlsmäßige Verhältnis in Wahrheit zum Teil schon verloren. Und haben jetzt selbst angefangen zu interpretieren, na, wie ist denn das gemeint, was meint die Bibel damit, was meint der Christus, wenn er das sagt. Und dann kommt eben der eine, sagt so, der andere so, und dann sind eben die ganz großen Streitigkeiten entstanden. Nach den Konzilien ist ja immer zugegangen in Wahrheit. Da sind ja immer die Fetzen geflogen, also das waren heiße Diskussionen. Die ganze Scholastik besteht also immer in solchen Wechselgesprächen auch. Und man hat das versucht also dann immer in ganz logische Strukturen aber hineinzubringen, logisch zu argumentieren. Ich meine, war ein wunderbares Instrument, um die Logik weiterzuentwickeln. Also bis zu den höchsten Spitzfindigkeiten. Also da ist ungeheure Intelligenz verwendet worden drauf. Ob das immer die Tatsachen getroffen hat, ist trotzdem eine andere Sache. Aber gescheit war es immer. Also gescheit war es immer.
Der Schönborn jetzt in der Kronenzeitung, der nimmt der Bibel
ja.
und interpretiert sie dann mit seinen Worten.
Ja.
Genau dasselbe.
Ja, sicher, natürlich. Es ist im Grunde ja heute noch genauso. Es ist im Grunde heute noch genauso. Nur heute wird es langsam problematisch. Weil es aufhält dann oder verhindert diesen unmittelbaren Zugang zum Geistigen. Zu finden, der heute eigentlich schon wieder möglich ist. Während des Mittelalters musste man so vorgehen. Also es ist kein Wunder, dass die ganze Dogmatik entstanden ist. Es ist nicht alles schlecht, was drinnen entstanden ist. Es ist viel Gutes drinnen, viel Richtiges auch drinnen. Aber auch vieles von den Widersachern auch. Eben einfach, weil man es nicht unterscheiden konnte. Aber es war wichtig, um den Verstand, also die Verstandesseele namentlich, die Gemüts- und Verstandesseele wirklich zu ihrer Reife zu bringen. Und damit vorzubereiten, überhaupt unser Bewusstseinsseelenzeitalter. Das baut auf dem auf. Also namentlich die Scholastik, Thomas von Aquin und diese hervorragenden Denker, die das wirklich also zur höchsten Blüte dann gebracht haben, die bereiten eigentlich schon unser Bewusstseinsseelenzeitalter vor. Das ist dann der nächste Schritt. Also damit ist die Entwicklung der Verstandes- und Gemütsseele erst abgeschlossen eigentlich, die etwa begonnen hat mit der griechischen Philosophie, also im 5. Jahrhundert vor Christus. Also ganz kurz nach Beginn der griechisch-lateinischen Zeit überhaupt, also fängt es an, explodiert es plötzlich, eine ganz neue Fähigkeit bei den Menschen, der Verstand. Und mit der Scholastik, mit der Hochscholastik im Hochmittelalter erreicht er seine Blüte. Und dann muss was Neues dazukommen, das ist eben die Bewusstseinsseele, in der wir jetzt drinnen stehen. Und mit dieser Bewusstseinsseele verwirklichen wir ihm jetzt das Gegenstandsbewusstsein zunächst einmal gegenüber der äußeren Welt. Also heute erst erleben wir als Menschen so ganz klar dieses da stehe ich und dort ist die Welt. Der Grieche hat es noch nicht so absolut empfunden. Er hat sich immer noch als so seelisch verbunden gefühlt. Mit der Welt. Der Grieche hätte eigentlich, oder die meisten zumindest, sich noch nicht die Welt als etwas Seelenloses, Totes vorstellen können. Das fiel ihnen sehr schwer. Das gelang ihnen eigentlich nicht. Sie haben zwar, ja, ich stelle mich den Sinneseindrücken gegenüber, das leuchtet bei ihnen schon sehr stark auf, ich sehe das Rot da draußen und freue mich an dem, aber seelisch bin ich eigentlich da noch ganz drinnen irgendwo. Sinnlich bin ich zwar schon von ihm getrennt, aber seelisch bin ich noch ganz drinnen. Wir sind heute auch seelisch schon sehr stark getrennt davon. Das ist die Eigenschaft der Bewusstseinsseele und der tote Gegenstand. Weil seelisch verbunden hieß, ich empfinde, dort ist auch Seelisches drinnen. Und wenn da Rot drinnen ist, ist ein anderes Seelisches drinnen, als wenn dort Blau ist. Für uns ist das ein Gegenstand, ein toter Gegenstand. Und wenn man dann Naturwissenschaftler ist, dann sagt man das selbst den Pflanzen und den Tieren gegenüber im Prinzip. Weil das Tier und die Menschen, ja genau, richtig, ja, so ist es. So ist es. Ich meine, bei sich selber sagen sie es dann wahrscheinlich meistens nicht, aber das ist wurscht, ja. Aber sie verhalten sich auf jeden Fall so. Aber wir sind in der Phase dahinter auf jeden Fall. Also was hat es mit diesem Ruach Elohim auf sich? Der Geist der Elohim. Pneuma bei den Griechen, in der griechischen Übersetzung Spiritus, das adäquate Wort in der Vulgata, dann in der lateinischen Übersetzung, was auch so viel wie Geist heißt. Naja, schauen wir uns das Wort selber einmal an. Mittlerweile fällt uns das ja schon, glaube ich, relativ leicht aus den Lauten heraus, zumindest das Grundsätzliche zu erleben. Im Rrrr ist wieder diese starke innere seelische Erregsamkeit, die da innen ist. Wenn man sich von den Buchstaben anschaut, kommt als nächstes dann Ruach, dieses Zeichen, das wie ein Winkel gebildet ist. Das ist das Wav, das aber in dem Fall als U gesprochen wird. Und zwar, bitte schauen wir uns das an, das Wort, das ist also unter Punkt 2, die zweite Zeile, W, Ruach Elohim. Also das fängt einmal an mit einem Wav, das ist das, was zu dem W dazu gehört, W, Ruach, der Geist. Das ist also nur der Artikel vorne. Dann dieser große Winkel, das ist das Resch, das folgt, also wieder von rechts nach links gelesen. Das ist das Resch. Dann kommt noch einmal ein Wav mit einem Punkt drinnen. Seht ihr das? Mhm. Mit dem Punkt drinnen. Das ist ja im Hebräischen hat das eine ganz besondere Bedeutung. Das ist ein sogenannter Shuruk. Das ist ein Wav, das als U, als Vokal gesprochen wird. Weil sonst wird das Wav als W oder vielleicht als B gesprochen. Aber da wird es gesprochen als U. Als reiner Vokal U, als ein langes U. Wer Ruach. Und zum Schluss, dieses viereckige, was wie ein Tor von mir aus ausschaut, das Chet, das Strichel darunter deutet an, dass davor noch ein A gesprochen werden soll. Also das Ganze heißt dann wirklich Ruach. Was bedeutet das? Seelische Regsamkeit im R, im Ch ist auch die Beseelung ausgedrückt, weil wenn man gesagt, dort wo der Atem ist, also im Ch oder im H, ist das Seelische drinnen, wobei es immer, wenn es mit dem Ch verbunden ist, ist es so mehr ins Enge gefasst, also ist so ein bisschen abgesondert vom Äußeren, während der reine Hauch ist noch so was, was sich ganz frei durch die Welt verbreitet, also wenn es mit Chet verbunden wird, wird es enger gefasst und das wird sehr deutlich auch durch das U unterstrichen, weil U ist von den Vokalen her immer das, was in die Enge geht. U ist eng, wird ja auch, wenn wir sprechen, wird der Mund ganz eng, wenn man stark antönen lässt, zieht sich sogar, spürt man das da so unten auch, wie sich alles zusammenzieht. U, da wird man ganz eng und hart auch bis zu einem gewissen Grad. Also seelische Regsamkeit, die sich in der Enge abspielt, könnte man mal sagen. Ein seelisches, das von starker Regsamkeit erfüllt ist, aber sich in die Enge zurückzieht. Das ist das Bild, das die Hebräer dahinter haben. Also das heißt, das, was so allgemein als Geist der Elohim übersetzt wird, zeigt sich da als eine gewisse seelische Erregsamkeit, die sich sehr ins Enge zurückzieht. Ruach. Im A ist auch ein bisschen eine gewisse Öffnung auch noch drinnen. Also das ist sehr interessant. U-A, Ruach. Zuerst wird es eng, dann öffnet sich's wieder ein bisschen und im Ch wird's wieder etwas stärker zusammengefasst, stärker als wenn es bloßes H wäre. Das ist so Ruach, Ruach. Ruh geht's nach innen. Das ist so mehr, würde ich fast sagen, das mal in sich spüren im Einatmen. Ruach, die Seelentätigkeit, die ich im Einatmen spüre. Ruach. Und im Ach, Ach, atme ich's aus wieder. Ich habe versucht, das einmal in einen Satz wieder oder in ein Bild zu fassen. Das Bild zeigt uns gleichnishaft den warmen, beseelten Lebensodem, den die Elohim aushauchen. Also etwas von ihrer inneren seelischen Erwachsamkeit, das sie übertragen in das, was sie ausatmen. Das ist also ein bisschen das Bild dahinter. Also sie erleben etwas in sich, in Abgeschlossenheit, atmen das aber aus. Und das ist das, was also jetzt wirkt über dieser Erdenwelt. Wenn wir uns jetzt anschauen, eben in welchem Bereich das wirkt, dann ist das der Bereich, von dem es vorher geheißen hat, und Finsternis. Finsternis war über der Erde. Über der Tiefe. Nicht wahr? Finsternis über der Tiefe. Dieses Vechoshek Alpenete haben im Satz davor. Also in dieser Zone, wo Finsternis herrscht. Wir haben gesagt, oben die Finsternis in der Erdenwelt, darunter dieses Tehom, das ist so ganz die Tiefe, das sind die niedersten Seelenkräfte. Darüber eine Schicht etwas höherer Seelenkräfte und in denen wirkt Ruach Elohim. Also das ist ein Bereich, so, naja, wie soll ich sagen, nicht ganz hoher Seelenkräfte, aber auch nicht der ganz niedersten. Also es ist so ein mittlerer Bereich der Seelenkräfte. Es ist nämlich eben so, dass diese, wie soll ich sagen, dass diese Elohim ja auch ein sehr differenziertes Seelenleben haben. Wir müssen immer ja auch berücksichtigen, die höchsten geistigen Kräfte sind bereits hinausgegangen mit der sogenannten Himmelswelt, mit dem Hajamayim. Also womit wir uns jetzt beschäftigen, ist das, was herausgegangen ist oder sich abgesondert davon hat als Haaretz, als Erdenwelt. Und diese Erdenwelt ist aber in sich selber noch einmal differenziert in was ganz Niederes, aber durchaus noch nicht Böses und in ein etwas Höheres. In dem etwas Höheren wirken die Elohim, in dem ganz Tiefen darunter wirken sie zunächst noch nicht oder wenn nur von außen hinein, aber da sind sie nicht drinnen. Also eine sehr komplizierte Situation. Und man könnte sagen, die höchsten geistigen Kräfte, auch der Elohim, die sind bereits aber mit der Sonnenwelt hinausgegangen. Das heißt, das, was da in dem Ruach Elohim wirkt, sind gleichsam die niedereren seelisch-geistigen Kräfte der Elohim, so wie man bei uns ja auch unterscheiden kann. Etwa, naja, was kann man bei uns unterscheiden? Was man in der Philosophie auch immer sehr deutlich unterschieden hat, die Vernunft und den Verstand. Vernunft ist mehr als bloßer Verstand. Mit dem Verstand kann ich sehr logisch denken und kann sehr logisch richtig denken, aber ob das im Insgesamt der Welt dann auch wirklich passt, dazu brauche ich erst die Einsicht der Vernunft. Die Vernunft ist also ein höheres Vermögen als der Verstand. Vernunft ist oft bei den Menschen nicht so ausgeprägt, gerade in der heutigen Zeit. Der Verstand ist meistens hochentwickelt, die Vernunft oft nicht. Also es kann ein sehr intelligenter Mensch durchaus unvernünftig sein. Das erlebt man oft genug. Und so in einem gewissen Vergleich damit könnte man sagen, wenn man will, bei den Elohim, bezogen auf die Elohim jetzt, das, was ihre göttliche Vernunft ist, das ist mit der Sonnenwelt hinausgegangen. Und was in dem Ruach Elohim wirkt, ist vergleichbar dem, was unserem Verstand entspricht. Also einer niedereren seelisch-geistigen Tätigkeit, als es die Vernunft ist. Also etwas, was in etwa entspricht der Verstandes, unserer Verstandes- und Gemütsseele. Und dass man da auf der richtigen Spur ist, auf das weist uns also auch Rudolf Steiner sehr deutlich hin, weil er sagt, bei den Hebräern ist Ruach zugleich auch ein Name für die menschliche Verstandes- und Gemütsseele. Dort, wo Ruach nicht auf die Elohim bezogen wird, sondern auf den Menschen, und das kommt dann in der Genesis später, an späterer Stelle auch vor, wo halt dann der Mensch schon erschaffen ist, dass es auch also den Ruach des Menschen gibt, und da sagt Steiner, da ist gemeint die Verstandes- und Gemütsseele des Menschen. Hier ist eben die Verstandes- und Gemütsseele, wenn man so will, der Elohim gemeint, also der göttliche Verstand, aber nicht die göttliche Vernunft. Und wenn man so will, was ist der Unterschied? Woraus schöpft die Vernunft? Woraus schöpft der Verstand? Also der Verstand hat es eigentlich mit den fertig geformten Gedanken zu tun, die miteinander kombiniert werden. Das macht nämlich die Logik. Die Logik kombiniert im Grunde fertige Gedanken miteinander und probiert halt alle möglichen Kombinationen aus, ist aber eigentlich nicht schöpferisch. Der logische Verstand ist überhaupt nicht schöpferisch. Er ist konstruierend. Also er konstruiert das Fertigen und probiert alles aus, was man damit sozusagen bauen kann. Aber mit fertigen Bausteinen, könnte man sagen. Und die fertigen Bausteine sind eben letztlich fertige Begriffe, fertige Gedanken. Und aus den einfachen Grundgedanken kann ich dann kompliziertere Gedankengebilde aufbauen. Das machen wir, wenn wir verstandesmäßig denken. Dann basteln wir also aus den Grundgedanken, die aber dann auch rein vom Verstand her nicht mehr hinterfragbar sind. Die muss ich nämlich voraussetzen. Irgendwo muss ich anfangen. Ein paar Bausteine brauche ich, aus denen ich was bauen kann. Und Axiom, genau. Irgendein Axiom brauche ich. Das ist sozusagen da, mit dem steht und fällt alles. Die Vernunft geht weiter, also die sozusagen löst auch letztlich die Axiome auf oder schafft sie, je nachdem, also beidseitig.
Die Axiome in der Mathematik sind ja eigentlich vernünftig.
Genau.
Vernünftige Annahmen.
Genau. So ist es. So ist es. Also wir haben mit diesem Ruach Elohim zu tun, die Verstandestätigkeit der Elohim. Und die schöpft also aus dem Reich der bereits fertig geformten Gedanken, wenn man das so will, der kosmischen Gedanken. Und jetzt brauchen wir uns nur mehr fragen, wo leben die in der geistigen Welt? Sie leben im sogenannten unteren Devachan, in der unteren himmlischen Welt, könnte man sagen. Denn Rudolf Steiner unterscheidet in der geistigen Welt eigentlich zwei Bereiche. Der eine Bereich ist das sogenannte untere Devachan. Da ist das, was vergleichbar ist, eben den bereits geformten Gedanken, die zum Beispiel der Schöpfung zugrunde liegen. Also da ist, wenn man so will, das Gedankenmodell, das der Schöpfung zugrunde liegt, ist dort zu finden im unteren Devachan. Und im oberen Devachan, dort ist die Quelle, wo diese Gedanken überhaupt erst geschaffen werden, wo also das schöpferisch herausfließt. Man könnte sagen, wenn es von dort überfließt ins untere Devachan, dann erstarrt es in fertigen Gedankenformen. Also im oberen Devachan ist die schöpferische Quelle, im unteren Devachan werden sie zu fertigen Gedankengebilden ausgearbeitet. Also wenn man so will, dort wird der Plan, der Konstruktionsplan der Schöpfung entworfen. Und diese Kräfte des unteren Devachans, die wirken also in dem Ruach Elohim. Nicht aber die eigentlich schöpferischen Gedanken, die aus dem höheren Devachan kommen. Die strahlen von mir aus von der Sonnenwelt herein, dort lebt das drinnen jetzt. Aber das, was unmittelbar wirkt als Ruach Elohim jetzt über der Erdenwelt, das sind diese diese fertigen Gedanken, wenn man so will, die es gilt jetzt in nächster Stufe der Seelenwelt einzuprägen. Und von dort dann geht es weiter, dass sie letztlich auch der materiellen Welt eingeprägt werden. Also es ist so eine Staffelübergabe. Im oberen Devachan werden sie überhaupt einmal erschaffen, dann im unteren Devachan fertig ausgeformt und als solche werden sie jetzt übertragen in die Erdenwelt. Und da ist jetzt die Aufgabe, wie präge ich diese Gedanken der Seelenwelt ein? Das heißt, wie werden sie zu den Formen, in die ich das Seelische hinein gestalte? Also das heißt, diese fertigen Gottesgedanken, wenn man so will, die, da ist im Grunde alles schon veranlagt, was später dann letztlich auch in sinnlich physischer Gestalt herauskommt. Das ist da als Gedankengebilde sozusagen bereits fertig und wird da eigentlich auch nicht mehr verändert. Nur mehr kombiniert, in gewisser Weise. Also, das heißt, Ruach Elohim, das ist wirklich die Werkstatt, wo jetzt die Elohim aus dem, was sie schöpferisch einmal hervorgebracht haben, jetzt basteln. Sie haben also fertige Gedankenbausteine sozusagen sich gebildet in der ersten Stufe und mit der basteln sie jetzt. Wenn wir das so ein bisschen mit dem großen kosmischen Lego-Baukasten bauen sie jetzt. Das ist sehr interessant und jetzt an ganz anderer Stelle, also nicht in diesen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte, in ganz anderen Vorträgen spricht Rudolf Steiner auch über diesen Begriff Ruach, was das ist. Gar nicht im Zusammenhang mit der Schöpfung. Und da sagt er, das ist dasselbe, was man früher auch bezeichnet hat als die sogenannte Feuerluft. Die Feuerluft ist etwas, also was Feuer und Luft in sich enthält, dann kommt im Deutschen zumindest der Name her. Also das heißt, sie enthält das Wärmeelement, sie enthält das Luftelement. Na, das ist genau die Schicht tatsächlich, in der dieses Ruach, in der dieser Ruach Elohim wirkt. Wenn man sich jetzt diese Erdenwelt anschaut, die enthält in sich jetzt bereits was? Das Wasserelement, das ist aber ganz unten, das ist in der Tiefe, die Wasser, über denen das Ganze schwebt. Das Luftelement und das Wärmeelement. Alles Höhere, Licht, Klangäther, das ist hinausgegangen mit der Sonnenwelt. Das ist draußen, das ist da nicht drinnen. Aber in der Erdenwelt selbst eine Differenzierung, unten das wässrige Element, darüber Luft und Wärme. Und wenn jetzt oder Steiner sagt, Ruach Elohim hat zu tun mit der Feuerluft, heißt das, dass diese Verstandeskräfte der Elohim eben in der Schichte wirken, die aus Luft und Wärme besteht. Das ist also die feineren Elemente, die über der Tiefe walten. Da drinnen wirkt dieser Gottesverstand, dieser Verstand der Elohim, Ruach Elohim. In dem wirken die göttlichen Gedanken, die bereits geformten göttlichen Gedanken. Und dieses Ganze, die Feuerluft, das heißt, dieses Wärme-Luft-Element, in dem die fertig geformten Gottesgedanken wirken, das, sagt Rudolf Steiner, ist die eigentliche Urmaterie, aus der alles geformt ist. Das ist sozusagen das feinste Geschaffene, könnte man auch sagen. Nicht nur Materie, könnte man im Unterschied zu Geist auch sagen, der Unterschied besteht darin, dass die Materie etwas bloß Geschaffenes ist, während das Geistige das Schaffende, das Schöpferische ist. Und dieses Geschaffene aber hat sozusagen verschiedene Dichtigkeitsstufen. Unsere äußere Materie, unsere wirklich stoffliche, ist sozusagen die gröbste. Die feinste ist dieser Gedankenstoff im Grunde der Gottesgedanken, die der Schöpfung zugrunde liegen. Und die aber jetzt leben und weben in diesem Feuer- und Luftelement. Das ist der Urstoff, aus dem die Welt geschaffen ist. Da ist also das Schöpferische selber nicht mehr drinnen. Aber es sind die Gottesgedanken drinnen. Das ist der Urstoff, aus dem die Welt geschaffen ist. Die Urmaterie. Rudolf Steiner nennt sie, und das ist noch einmal interessant, er nennt sie an manchen Stellen auch den sogenannten Akasha-Stoff. Weil er dann weiter ausführt, in diese Substanz wird auch eingeschrieben, eben alles das, was der Akasha-Chronik eingeschrieben wird, also dem Weltengedächtnis. Das ist sozusagen der Träger des Weltengedächtnisses, ist diese Urmaterie, wenn man so will, diese feinste Substanz, die im Kern letztlich aus den fertigen Gottesgedanken besteht, die aber jetzt eine neue Prägung noch kriegt, dadurch, durch das, was in der Weltentwicklung passiert. Das hinterlässt seine Spuren. Naja, eigentlich ist es aber auch klar, die Akasha-Chronik kann zum Beispiel nicht leben in der Welt der schöpferischen Gedanken. Weil das Schöpferische, das schafft dauernd was Neues. Was will ich da als Gedächtnis aufbewahren? Nix, das löst alles auf eigentlich wieder und macht es völlig neu. Das ist futsch. Also das heißt, im ganz rein schöpferisch-geistigen kann ich kein Weltengedächtnis aufbewahren. Das ist eigentlich der Auslöscher des Weltengedächtnisses. Überhaupt der Auslöscher alles Geschaffenen und der Hervorbringer von etwas völlig Neuem. Das heißt, in höchster Form kann das Gedächtnis nur dort an der Grenze stehen, wo ich sozusagen das allerfeinste Geschaffene habe, das aber selber nicht mehr schaffend ist. Also gerade an dem Übergang vom Schöpferischen zum Geschaffenen, an der Grenze muss das Weltengedächtnis stehen in seiner höchsten, in seiner edelsten, in seiner feinsten Form. Weil, ich meine, das wäre wie ein Buch, wo dauernd die Buchstaben durcheinander gewürfelt werden, nicht nur das, sogar die Buchstabenformen werden dauernd verändert und neu erfunden. Na, da täte ich mir schwer tun, in der Chronik zu lesen. Also das heißt, es muss irgendwo festgehalten werden, in festen Formen, sonst ist es kein Gedächtnis mehr. Und darum sagt eben an wieder an anderer Stelle, und das stimmt aber alles so wunderbar zusammen, sagt Rudolf Steiner, die Akasha-Chronik befindet sich am Übergang vom unteren zum oberen Devachan. Na, das ist genau der Übergang von der Vernunftwelt zur Verstandeswelt. Also von dort, wo die schöpferischen Gedanken gebildet werden, zu dem Bereich, wo sie als fertige Formen vorhanden sind. Genau an der Grenze steht die Akasha-Chronik, das Weltengedächtnis. Und jetzt lernen wir auf der anderen Seite, das ist zugleich die Urmaterie, die der Welt zugrunde liegt. Also das Weltengedächtnis ist zugleich der Urstoff, aus dem die Welt gebildet ist. Und dieses Weltengedächtnis, das ist insofern auch was sehr Interessantes drin, weil da drinnen ja tatsächlich nicht nur die Erinnerung an unsere Erdenentwicklung drinnen ist, sondern auch die Erinnerung an die vergangenen planetarischen Entwicklungen, also an die alte Mondenwelt, an die alte Sonnenwelt, an die alte Saturnwelt. Das steckt also auch alles da drinnen. Das heißt, was die Elohim an Gedankenformen bilden, trägt in sich aber auch alle die Gedankenformen, die auf diesen früheren planetarischen Entwicklungen bereits geschaffen wurden. Also das steckt mit drinnen. Wir tragen also sozusagen diese glorreiche Vergangenheit oder die Altlasten, wie man will, die tragen wir mit uns mit. Na, Altlasten insofern teilweise auch die Widersacher schon langsam ein bisschen hineingewirkt haben in die ganze Geschichte. und gewisse Verzerrungen hineingebracht haben. Das ist unauslöschlich in dem Weltengedächtnis drinnen, liegt unauslöschlich daher auch unserer Welt zugrunde. Das ist da drinnen. Und das ist also das, was in dem Ruach Elohim wirkt. Also das heißt, Ruach Elohim hat jetzt die Aufgabe, aus dieser inneren seelischen Regsamkeit der Elohim, wo wir gesagt haben, das atmen sie jetzt aus, Ruach, das lassen sie ausströmen, damit lassen sie eigentlich jetzt ihre fertigen Gottesgedanken, in denen auch die ganze Vergangenheit drinnen ist, die sie aber jetzt zu was Neuem kombiniert haben, das lassen sie jetzt hinunterströmen in diese Erdenwelt, in diese Tiefen der Erdenwelt oder in diese Wasser, über denen der Ruach Elohim schwebt, der Geist Gottes schwebt. Aber von dem wir jetzt wissen, dass es eigentlich die kosmische Verstandeskraft der Elohim ist. Ich lese einmal ein bisschen vor, wie das Rudolf Steiner auch beschreibt, diese Sachen, also bezüglich auch dieses Akasha-Stoffes und der Feuerluft. Da schreibt er, das ist die Werkstatt der Welt, die alle Formen in sich schließt, aus denen die Schöpfung entsprungen ist. Das ist die Ideenwelt Platos, das Reich der Mütter, von dem Goethe spricht und aus dem er das Phantom der Helena aufsteigen lässt. Na klar, auch die Helena, die einmal gelebt hat, lebt sozusagen in diesem Weltengedächtnis weiter. Die ist da drinnen als Bild. Nicht in ihrer geistigen Realität, nicht die geistige Individualität der Helena ist drinnen, aber ihre Gestalt, auch ihre Gestalt, wie sie damals eben in Griechenland gelebt hat, die ist da drinnen. So, weiter schreibt er, was auf dieser Stufe des Devachan erscheint, ist dasjenige, was der Inder Akasha-Chronik nennt. In unserer neuzeitlichen Sprache würden wir es das Astralbild aller Weltereignisse nennen. Alles, was durch den Astralleib der Menschen durchgegangen ist, ist hier in einer unendlich subtilen Substanz, die eigentlich eine negative Materie ist, festgehalten. Naja, negative Materie insofern, als eben keine äußere Materie ist, also die räumlich erscheint, weil die Gottesgedanken haben nichts Räumliches an sich, obwohl sie unserer räumlichen Welt zugrunde liegen als Konstruktionsprinzip, aber selber sind sie nichts Räumliches. Oder in einer anderen Stelle schreibt er wieder, so, nun kommen wir in die vierte Region des Geisterreiches. Das ist genau also da an der Grenze zwischen oberem und unterem Devachan. Das ist ein ganz besonderes Reich. Die Schöpfer und Beseeler aller Dinge sind dort am Werke. Der sogenannte Akasha-Stoff ist die Substanz, der Ton, aus dem alles geformt wird. Das ist ein Bild, von dem alte Magier sprechen. Goethe spricht auch davon, an der Stelle, wo er von der Feuerluft spricht. Irgendwo kommt es im Faust vor, der Feuerluft. Es ist derjenige Stoff, der die größte Plastizität hat. Der Stoff, in dem man von einer Seite die materiellen Gebilde, auf der anderen Seite den Geist eindrücken kann. Ja, das ist genau am Übergang. Also das sind eben diese Gottesgedanken, die der Materie zugrunde liegen, die aber eben auch, also einerseits aufnehmen eben das Schöpferische von oben, andererseits aber auch das, was in der äußeren Welt geschieht, in sich aufnimmt, als Weltengedächtnis. Das ist sozusagen von der anderen Seite. Also von diesen beiden Seiten wird es geprägt. Das ist ganz interessant. Und als solches geht es aber dann weiter.
Was ist der Zyklus, aus dem das ist?
Das ist eine gute Frage. Diese zweite, das ist der GA88, das ist, wie heißt das? Das ist ja relativ spät veröffentlicht. GA88, ja. Und der erste war das GA94. Ja, hat an vielen Stellen hat er eigentlich, ja, noch eine Stelle von mir aus, da, diese aus GA 99, jetzt ist es 99, diese Feuerluft, in der hebräischen Tradition Ruach genannt, da nimmt er jetzt wirklich Bezug drauf, kann tatsächlich in einer gewissen Weise dargestellt werden. Aha. Dieses Ruach ist den heutigen Menschen verloren gegangen. Die alten Alchemisten aber konnten die Bedingungen dafür herstellen. Sie konnten dadurch Elementarwesen zu ihren Dienern machen. Dieser Feuernebel, also er wird auch manchmal als Feuernebel, Feuerluft oder Feuernebel bezeichnet, das heißt nichts anderes, dass diese Kräfte sogar hineinwirken bis in das fein verteilt Wässrige. Also wenn es als Dampf verteilt ist, dann ist es eben der Nebel. Dieser Feuernebel war also in den alchemistischen Zeiten etwas durchaus Bekanntes. Und je weiter wir zurückgehen, desto mehr hatten die Menschen die Möglichkeit, ihn herzustellen. Diesen Feuernebel atmeten unsere Vorfahren auf dem alten Monde. Also den gab es schon in früheren Zeiten. Er hat sich weiterentwickelt und hat sich differenziert in die heutige Luft und in das, was sonst auf der Erde unter der Einwirkung des Feuers entstanden ist. Also, das heißt, wenn die alten Alchemisten diesen Feuernebel herstellen konnten und darin sozusagen, also Ruach tätig war, heißt das nichts anderes, als dass sie dass es ihnen damit gelungen ist, etwas von den Schöpfungsgedanken auch der äußeren Materie einzuprägen. Der Punkt ist nämlich der, die Elohim haben jetzt genau zu der Zeit, von der wir sprechen, wo also Ruach Elohim über den Wassern schwebt, jetzt bringen die ihre fertigen Gottesgedanken sozusagen heran, das heißt den Plan der Schöpfung. Und sie atmen das, wenn man es im Bild zeigen will, sozusagen aus und übergeben es dem Wasser, das da unten ist, also diesem noch flüssigen Erdelement. Aber es ist so, dass im Zuge des Schöpfungsprozesses, das ist nicht so, dass das einmal in der Vergangenheit passiert ist und ist aus, sondern es ist so, dass das ja ein Prozess ist, der gewisse Zeit auch gedauert hat. Und es sind durchaus noch nicht alle Schöpfungsgedanken wirklich bis ins Materielle, bis ins äußere Materielle hinein verwirklicht worden. Also das heißt, die Elohim haben sich zwar zurückgezogen, aber sie haben ihre Schöpfungsgedanken zurückgelassen. Nicht alle sind verwirklicht in der Natur. Darum sagt oft auch Steiner zum Beispiel, die Aufgabe des Künstlers besteht auch etwa darin, etwas von diesen noch nicht verwirklichten Gottesgedanken zumindest im Bilde der äußeren Welt einzuverleiben und dadurch das Äußere zumindest im Bilde auf eine höhere Stufe zu heben. Später wird es uns einmal gelingen, es auch tatsächlich zu machen. Den Alchemisten ist es bis zu einem gewissen Grad gelungen, etwas von diesen Gottesgedanken, die bis jetzt noch nicht in der Natur waren, auch in diese Natur hineinzuführen.
Im Faust kommt es auch gleich am Anfang vor, ne? Da wird ein alter Leu in
ja.
Vaterliebe
ja, genau. Gebracht. Genau, mhm. Genau. Da steckt dieser Gedanke dahinter, richtig. Und das wird sehr wesentlich sein, also dass wir diese Gottesgedanken sozusagen, die noch gar nicht verwirklicht sind in der Schöpfung, dass wir die hineinbringen noch. Sonst bricht sie nämlich wirklich frühzeitig zusammen. Man könnte sagen, die Elohim haben sie es einfach gemacht. Die haben ihr Werk angefangen und dann sind sie gegangen. So, und jetzt stehen wir da, sie haben uns irgendwo einen Bauplan hinterlassen und haben gesagt, jetzt bastelt ihr weiter. Im Grunde sind wir sozusagen in der Situation, aber das ist ja zu unserem Heil und zu unserem Vorteil. Also wir sollen aus Freiheit heraus das eigentlich zu Ende führen. Und indem wir das tun, stärken wir auch unsere eigenen Kräfte. Also wir sind nicht in einer sozusagen fertigen Schöpfung drinnen. Das ist so auf halbem Weg stehen geblieben. Und nicht alles hat sich wirklich bis zur äußerlichen physischen Sichtbarkeit, Greifbarkeit schon verdichtet.
Ja, die ganzen technischen Entwicklungen.
Ja, 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 da steckt das natürlich auch drinnen, klar. Bei manchen stecken halt dann ein bisschen ein paar Gedanken von den Widersachermächten auch drinnen. Also das, die haben sich auch dann später in die Schöpfung hineingemischt und teilweise dann diese, wie soll ich sagen, Schöpfungsgedanken verzerrt oder zu sehr unglücklichen Kombinationen zusammengetan, die wir dann teilweise auch herausholen. Also auch das wird wichtig sein, das unterscheiden zu lernen. Weil eben im Laufe der Entwicklung wir nicht nur in das Reich, also eben der wirklichen Gottesgedanken hineintauchen, sondern auch dort, wo die Widersacher bereits mitgewirkt haben. Und eben auch dort, wo wir gerade in der Technik Erfindungen machen, gilt es also da auch, das bis zu einem gewissen Grad zu unterscheiden. Das ist sehr schwierig, also da kommt noch einiges auf uns zu. Und auch so wichtig, dass das beginnt, ist jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter. Also dass da auch so explosionsartig die Technik entstanden ist, ist kein Wunder. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt anzugehen haben. Und die andere ganz große Aufgabe ist eigentlich eben auch, das nicht nur zu einer bloßen äußeren Technik werden zu lassen, sondern, so wie es die Griechen noch verstanden haben, Techne als Kunsthandwerk. Das heißt, es muss sich eigentlich mit dem Künstlerischen in gewisser Weise verbinden. Also wir werden die Gottesgedanken nur dann in der richtigen Weise hereinbringen in die Welt, damit sie noch lang genug existieren kann und nicht frühzeitig zerfällt, wenn wir damit auch den künstlerisch bildenden Gedanken verbinden können und es nicht nur bloß als logische Konstruktion auffassen, weil eben diese Gottesgedanken sind eben nicht bloß nur logisch abstrakte Gedanken. Ruach Elohim ist die Verstandes- und Gemütsseele der Elohim. Und bei uns im Kleinen ist Ruach, na dann eben nicht Elohim, aber unser Ruach halt ist auch die Verstandes- und Gemütsseele. Das heißt, der Verstand ist eigentlich dort, ist nur Einseitigkeit. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite muss das mehr gemüthaft Empfindungsmäßige damit verbinden können, das wir gerade im Künstlerischen auch sehr stark brauchen. Und über dem steht aber dann die Bewusstseinsseele, die sich dem auch klar gegenüberstellen kann, die das nicht bloß aus einem gewissen, wie soll ich sagen, logischen Instinkt heraus macht. Weil die Logik, wie sie bei den Griechen entwickelt wurde, ist eigentlich zunächst, könnte man sagen, aus einer Art Instinkt heraus entstanden. Unser moderner Intellekt hätte oder sollte die Möglichkeit haben, sich eben noch beobachtend darüber zu stellen, über das Ganze. Dann erst wird es zur Bewusstseinsseele. Also das heißt, die Vernunft muss eigentlich immer bewusst und wach darüber stehen. Dann macht es erst Sinn. Dann können wir auch erst unterscheiden, sind das jetzt wirklich Gottesgedanken, Gedanken, die Elohim zurückgelassen haben, oder haben da schon die Widersacher herumgeschraubt dran, namentlich der Ahriman, ja, der ist der große Techniker, nicht wahr?
Ja, speziell beim Computer und bei der Computerarbeit. Also da ist bei mir sehr viel instinktmäßig.
Ja. Ja, ja, sicher, wir leben auch in dem Übergang irgendwo. Wir leben in dem Übergang. Also, und wenn man schaut, das gilt jetzt nicht nur für die Technik zum Beispiel, auch für die ganzen sozialen Strukturen. Wenn man nimmt unser ganzes Rechtsleben heute, das ja aber sehr entscheidend ist für Funktionieren des ganzen sozialen Lebens, man beruht im Großen und Ganzen immer noch auf dem alten Römischen. Auf dem alten römischen Verstandesprinzip. Also das ist eigentlich unendlich veraltet. Das ist 2000 Jahre hinten auch. Ich meine, es ist halt nur immer komplizierter geworden, aber das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Und mit jedem neuen Gesetz, das gefunden wird, lösen sich die Probleme eigentlich noch weniger. Es entstehen nur noch mehr neue, wo man jetzt nicht weiß, wie soll man das beurteilen. Also es
gut, das Amerikanische ist erst ein paar hundert Jahre alt, aber der Rudolf Adenauer im Prinzip, wer schneller zieht, hat recht.
Ist richtig, ja, natürlich, ja.
Wer einen Anwalt hat.
Ist so richtig, ja. Ist auch ein nettes Gelbe vom Mais, ganz klar. Obwohl es schon mehr aus der Bewusstseinszelle geschaffen ist, aber in der Art natürlich auch noch nicht, weil es mehr dem Ego dient, als wirklich dem schöpferischen Ich. Wenn es das wäre, was wirklich aus dem schöpferischen Ich, wo also gerade wirklich der Richter zum Beispiel aus seinem geistigen Darüberstehen es wirklich beurteilen kann, und sie nicht durch alle möglichen Lobbys schmieren lässt, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, oder beeinflussen lässt, oder durch seine Karriere denken, dann wären wir schon einen Schritt weiter, aber das ist es natürlich nicht. Ist ganz klar.
Das Prinzip gibt es nicht. Also irgendwie niedergeschrieben. Das Ich-Prinzip.
Ja. Nein, richtig, ja, das kann man auch nicht niederschreiben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich meine, das ist aber das, was Steiner ja letztlich als Zukunftsperspektive aber schon ganz früh immer wieder angesprochen hat, schon in der Philosophie der Freiheit, wo es also geht um die sittliche Autonomie des Menschen. Da geht es darum, nicht um, ich tue es, weil man das Gesetz vorschreibt, oder weil man es so tut, oder weil es die 10 Gebote sagen, sondern weil ich aus meiner moralischen Einsicht heraus so handle. Und sagt, ich, als das ich bin, kann und will in der Situation so und so zum Nutzen der Welt handeln. Ein anderer müsste es vielleicht anders machen. Weil der andere Fähigkeiten hat, anderes dazu beisteuern kann. Aber das heißt, dann gäbe es nirgends das festgeschriebene Gesetz, sondern ich schaffe es in dem Moment. Aber ich schaffe es nicht bloß zu meinem eigenen Vorteil, sondern zum Wohle des Ganzen. Aber das steht nirgendwo vorher. Na, davon sind wir meilenweit entfernt. Das ist also noch völlig illusorisch heutzutage. Und trotzdem wird alles andere nicht mehr funktionieren. Weil die festgeschriebenen Gesetze, bei denen geht es heute im Grunde nur mehr darum, wie umgehe ich sie gescheit. Die ganze Anwaltstechnik beruht auf, wie umgehe ich sie gescheit. Wenn irgendein Steuergesetz ist, dann ist der Steuerberater der, wie umgehe ich es am geschicktesten, im Grunde. Das heißt, wie höhle ich den Sinn des Gesetzes, nämlich dass der Staat wieder was einnimmt, aus, dass er erst recht es nicht kriegt, ohne dabei das Gesetz aber zu verletzen. Und wenn der Staat dann wieder draufkommt, dann macht er wieder einen neuen Paragraphen dazu und dann geht das Spiel von vorn los. Also, das kann es nicht sein. Ich meine, gerade die Verstandesseele stellt sich natürlich sehr stark auch in den Dienst des Egoismus. War damals auch eine gewisse Aufgabe, weil der Egoismus hat eben vorbereitet, dieses auf sich stellen des einzelnen Menschen, eben ihn herauszureißen. Das musste einmal passieren. Nur, jetzt müssen wir den zweiten Pendelschlag wieder zum Ganzen zu finden. Das wäre eigentlich jetzt die Aufgabe in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter. Da eben auch die Liebe dazu wirklich zu entfalten, die in der Form der Grieche noch nicht kannte, in dieser Form noch nicht. Weil das, was Eros oder so heißt, ist was anderes. So herrsche den Eros, der alles begonnen, wie es im Faust heißt. Ja, der steht am Anfang, aber das ist noch eine ganz andere Kraft als diese auf Freiheit und freies sich verschenken ausgerichtete Liebe ist. Das ist also die Zukunftsperspektive sozusagen. Aber die beginnt jetzt im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Also da stehen wir jetzt. Naja, so viel zur Ruach Elohim fürs Erste. Wir werden das nächste Mal dann weiterschauen, was dieser Ruach Elohim mit dieser Erdenwelt anstellt und wie er wirkt in der Erdenwelt. Vor allem, was dieses Schwebte, Merachefet, heißt. Also man sieht, es ist ein Vortrag und ein einziges Wort ist. Und da könnte man jetzt noch stundenlang reden darüber. Also das ist erst die Oberfläche. Also eigentlich ist das die längste Schöpfungsgeschichte, wo gibt. Und ist so kurz. Ich danke euch.